Gestern Nacht hatte ich hier am Traunreuther Friedhof eine Begegnung mit einem Monster. Zuerst war ich ja schon ein wenig erschrocken, aber dann habe ich mich wieder erinnert, dass gestern ja am 31. Oktober Halloween war und dass viele Menschen sich da an diesem Tag verkleiden und irgendwo rumgeistern in der Gegend. Kinder und Erwachsene verkleiden sich an diesem Tag als Gespenster und die Kinder gehen dann von Haus in Haus. Und wahrscheinlich geht es hauptsächlich darum, andere zu erschrecken und dann anschließend zu erpressen und zu sagen, Süßes oder Saures. Das heißt, entweder du gibst mir Süßes oder ich gebe dir Saures. In unserem Bibeltext heute Morgen erscheint Jesus seinen Jüngern auch in der Gestalt eines Gespensts. Zumindest meinen die Jünger einen kurzen Augenblick, sie haben ein Gespenst vor sich. Aber Jesus hat ganz andere Absichten, als wie die, dass er seine Jünger erschrecken will oder um ihnen Saures zu geben, sondern seine Botschaft ist, und die steht heute in dem Text, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Also genau das Gegenteil, was man sonst so an Halloween erlebt. Jesus will nicht Angst schüren, sondern er will Vertrauen schaffen. Vertrauen in seine Person. Und er sagt, seid guten Mutes, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Jesus will unser Führer sein in allen Lagen. Und wenn wir ihn als unseren Führer haben, dann können wir mutig sein und getrost. Ich möchte den Text lesen in Markus Kapitel 6, die Verse 45 bis 53. Markus 6, ab Vers 45. Und sogleich nötigte er, Jesus, seine Jünger, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und er sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen auf dem See gehend und er wollte bei ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien. Denn sie sahen ihn alle und erschraken. Und sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Schiff und der Wind legte sich. Und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und verwunderten sich. Denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Jesus, Führer in allen Lagen. Ich möchte vier Dinge aus diesem Abschnitt hervorheben. Das erste, Jesus führt seine Jünger heraus aus der Versuchung. Das zweite, Jesus führt sie hinein in die Ernüchterung. Das dritte, er führt sie hinüber ans sichere Ufer. Und das vierte, er fordert sie zu einer tieferen Erkenntnis heraus. Hier kann ich nicht sagen, er führt sie in eine tiefere Erkenntnis, weil in Vers 52 heißt es, denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Sie haben das Zeichen auf dem Land nicht verstanden, und deshalb haben sie die Prüfung auf dem Wasser nicht bestanden. Denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote. Und das ist gleich die Frage, die ich gleich am Anfang an dich richten möchte. Bist du verständig geworden? Denk mal drüber nach, seit du Jesus nachfolgst. Bist du seither verständiger geworden, was Jesus angeht, was seine Person angeht? Wenn ja, wie wirkt sich deine Verständigkeit in deinem Alltag aus? Es geht darum, dass wir in unserem Leben als Christen in Bezug auf Jesus verständig werden. Und das soll sich zeigen in allen unseren Lebenslagen, in denen wir so stehen. Vielleicht machen wir in der einen Lebenslage eine Erfahrung, das soll sich auswirken in der Verständigkeit in dem anderen Bereich. Auf dem Land wie im Wasser wie auf dem Land und so weiter. Da steht ein Zusammenhang zwischen der Speisung der 5000 und diesem Wunder hier auf dem See. Und das sehen wir schon in Vers 45. Auch hier können wir schon einen Zusammenhang entdecken. Ich lese mal noch ein Stück von dem Wunder, das wir letzte Woche schon hörten, ab Vers 38. Jesus sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Da war eine riesige Menschenmenge versammelt, 5000 Männer. Kann man die Frauen und Kinder noch dazu rechnen, wahrscheinlich kommen wir schon locker auf über 10.000. Wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie 5 und 2 Fische. Und er befahl ihnen, dass sie sich in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten, und sie setzten sich gruppenweise zu 100 und zu 50. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihnen austeilten. Auch die 2 Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben 12 Körbe voll an Brocken auf, auch von den Fischen. Und die, welche die Brote gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer. Und jetzt kommt der Sprung in unseren Text heute. Und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen, ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Da heißt es, Jesus nötigte sie. Das heißt, er musste seine Jünger zwingen. Sie wollten nicht. Sie wollten da nicht freiwillig hinüberfahren. Und ich glaube, das Ganze verstehen wir wahrscheinlich erst, wenn wir die Parallelstelle im Johannesevangelium lesen, Johannes 6. Dort sehen wir, dass aufgrund von dem Wunder der Vermehrung des Brotes eine ganz bestimmte Reaktion im Volk entstand. In Johannes 6, Vers 13 heißt es, da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Und vorher schickt er seine Jünger weg. Sie sagen, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Was meinen die Menschen, wenn sie sagen, das ist der Prophet? Die haben im Alten Testament eine eindeutige Stelle, ziemlich weit vorn im Alten Testament, in 5. Mose 18, Vers 15, da sagt der Mose von sich, oder der Mose sagt zum Volk, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, dir erwecken in deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf den sollst du hören. Einen Propheten wie mich, das heißt, ein Prophet, der ganz ähnliche Dinge tut, wie Mose sie getan hat. Und was hat Mose getan? Er hat ein Millionenvolk durch die Wüste geführt. Er ließ das Volk in der Wüste lagern. Vielleicht haben sich die Menschen daran erinnert, als sie sehen, jetzt lagern wir in 50er und 100er Gruppen und boah, in der Wüstengegend ist ja fast wie bei Mose. Und der Mose speiste Israel dort mit dem Manna, mit dem Brot aus dem Himmel. Hat natürlich nicht Mose selbst getan, sondern Gott, aber es wurde Mose zugerechnet. Und das Volk denkt jetzt, das muss der von Mose erwähnte Prophet sein. Das ist er. Denn er macht die gleichen Dinge, wie Mose getan hat. Er macht mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Männer satt. Und da bleiben 12 Körbe übrig. Und wie viel macht er dann erst mit den 12 Körben satt? Das reicht ja für ganz Israel. Sagen Sie, das muss unser König werden. Der wird uns befreien von dem Joch der Römer. Den machen wir jetzt zum König. Und ich denke, gerade hier lag auch die Gefahr für die Jünger, dass sie sich von diesem Sog, von dieser Begeisterung mitreißen lassen. Das war nicht die Mission von Jesus, dass er sich von Menschen zum König ausrufen lässt. Und ich glaube, dieser Versuchung waren die Jünger nicht gewachsen. Jesus war der Versuch, dieser Versuchung gewachsen, weil er wurde schon einmal von Satan genau auf der Ebene versucht in der Wüste. Aber jetzt musste Jesus dafür sorgen, dass seine Jünger auf dem schnellsten Weg wegkamen von diesem Ort, von diesem Einfluss, von dieser Atmosphäre der Versuchung. Und deshalb nötigt er sie, er zwingt sie wegzufahren. Wo wir einer Sache nicht gewachsen sind, dort müssen wir weg. Manche können vielleicht ohne Probleme nach St. Pauli gehen, um dort zu missionieren. Aber andere sind dieser Sache nicht gewachsen. Dann heißt es Flucht. Und sogleich nötigte, zwang er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Das, was Jesus hier macht, ist ein seelsorgerliches Handeln an seinen Leuten. Die Jünger wollen nicht, aber der Herr muss sie letztendlich zwingen zur Flucht, weil es letztendlich zu ihrem Besten ist. Das ist das Erste. Er führt seine Jünger aus der Versuchung heraus. Könnte es sein, dass der Herr manchmal auch an uns so handeln muss? Das Neue Testament sagt öfter an mehreren Stellen, dass für uns Flucht manchmal angebracht ist. 1. Korinther 6 heißt es, flieht die Unzucht, flüchtet vor der Unzucht. In Kapitel 10 heißt es dann, flieht dem Götzendienst. In 2. Timotheus 2 sagt Paulus, fliehe die jugendlichen Begierden. Da sagt er nicht standhalten, gell? Flucht. Und ich glaube, dass wir aus eigenem Antrieb vor diesen Dingen freiwillig oft gerade nicht flüchten. Weil wir es zu sehr lieben. Und deshalb ist gut, dass wir vielleicht öfter beten, Herr Jesus, führe du mich aus den Versuchungen heraus, wo ich die Gefahr gar nicht so richtig erkenne, wo ich mir der Gefahr nicht bewusst bin. Führe mich in der Versuchung. Das Zweite, was wir sehen, Jesus führt seine Jünger in die Ernüchterung. Diese Schiffsfahrt, ich stelle mir es so vor, war für die Jünger so eine Art Ernüchterungszelle. Nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten, und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und er sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen, und um die 4. Nachtwache kommt er zu ihnen auf dem See gehend. Und er wollte bei ihnen vorübergehen. Als es Abend geworden war, das ist nach jüdischer Zeitrechnung nach 6 Uhr. Also zwischen 6 und 8 Uhr maximal am Abend. Um diese Zeit befand sich das Schiff schon mitten auf dem See nach dem Markus-Text. Also gehen wir davon aus, dass sie bei Helligkeit schon weggefahren sind. Normalerweise sollte die Fahrt nach Bethsaida, von dort, wo sie jetzt waren, nicht länger wie eine Stunde dauern, halbe Stunde. Und Jesus war auf dem Berg, um zu beten. Dann heißt es, und er sah, dass sie beim Rudern Not litten. Und auch diese Szene erinnert wieder stark an Mose. Mose, der Führer auf dem Berg, der betet, währenddessen sein Volk unten in den Niederungen kämpft. Und vielleicht hat Jesus seine Jünger schon mit dem Wind kämpfen sehen, als es noch hell war, als es dämmerig war. Könnt ihr mir vorstellen. Oder er hat sie später gesehen mit seinen geistlichen Augen. Aber zumindest hat Jesus den Wind mitbekommen und er wusste, dieser Wind wird jetzt gegen das Schiff der Jünger sein. Wie Jesus diese Jünger kämpfen oder rudern hat sehen, wissen wir jetzt nicht. Aber was erstaunlich ist, warum lässt er sie so lange warten? Es heißt, er kommt um die vierte Nachtwache zu ihnen. Die vierte Nachtwache, das ist die Zeit von 3 Uhr morgens bis 6 Uhr. Jetzt haben sie eine Wegstrecke, für die sie normalerweise eine halbe Stunde brauchen, bis maximal einer Stunde. Und sie rudern schon mindestens 7 Stunden gegen den Wind. Während Jesus 7 Stunden betet, 7 Stunden betet, rudern sie 7 Stunden und kommen keinen Meter vorwärts. Der Wind treibt sie immer mehr auf den See. Warum lässt er sie so lange leiden? Ich denke, es war wieder seelsorgerliches Handeln. Sicherlich wusste Jesus schon, dass sie in den Sturm kommen würden, als sie losgefahren sind. Und er hat sie ganz bewusst dort hineingeschickt. Und als sie abfuhren, da waren sie vielleicht noch voller Gedanken, voller Begeisterung über den Gedanken, Jesus ist König. Er ist der König, wir machen ihn zum König. Er wird die Regierung ergreifen. Und sie waren begeistert und erfüllt von diesen Gedanken. Verstanden nicht, warum sie Jesus wegschickt, gerade in diesem Moment, aber das war in ihrem Herzen. Nämlich Jesus zum König zu machen. Aber, und ich glaube, das kann jeder von uns nachvollziehen, nach 7 Stunden gegen den Wind rudern, dann kommen schon irgendwann mal andere Gedanken auf, oder? Der Kampf gegen den Sturm war wahrscheinlich notwendig zu ihrer Ernüchterung. Es war heilsam für die Jünger, dass sie so lange allein in der Not waren, weil dadurch ihre fleischliche Begeisterung gedämpft wurde. Und das können wir auch wieder so übertragen auf uns. Gegenwind und Stürme in unserem Leben sind oft notwendig für einen besonnenen Geist. Schlechtes Wetter ist gerade oft rechtes Wetter für unseren Geist. Und so manche erleben das vielleicht bei ihrer Bekehrung, gell? Da warst du so begeistert von Jesus und erfüllt von seiner Liebe und du schwebst schon einen halben Meter über der Erde und denkst, jetzt muss ich die halbe Welt bekehren. Und plötzlich wirst du nur abgelehnt. Und das ist dann schon ernüchternd. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, gehört das dazu, zu einem gesunden geistlichen Wachstum, diese Ernüchterungen. Und zum anderen zeigt uns diese Stelle, dass wir nicht bestimmen können, wann Gott uns Hilfe zukommen lässt. Manche müssen vielleicht jahrelang für einen Ehepartner beten und sie verstehen es nicht, warum Jesus sie so lange warten lässt. Aber womöglich ist dieses ständige Gebet um deinen Partner und dieses Warten für dein geistliches Leben viel wichtiger, als wenn du gleich die Gebetserhörung geschenkt bekommst. Die Bibel sagt an so vielen Stellen, dass Ausharren nötig ist. Wir müssen Ausharren lernen. Jesus führt in allen Lagen. Wir sehen, er führt seine Jünger aus der Versuchung heraus. Das Zweite, er führt seine Jünger in die Ernüchterung hinein. Das Dritte, was wir sehen, er führt sie auch ans sichere Ufer. Und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen auf dem See gehend, als wollte er bei ihnen, und er wollte bei ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien. Denn sie sahen ihn alle und erschraken. Und sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Schiff und der Wind legte sich. Bei Johannes heißt es hier an dieser Stelle, als sie nun etwa 25 oder 30 Stadien gerudert waren, Luther übersetzt hier recht verfänglich, als sie nun eine Stunde gerudert waren. Das kann natürlich nicht sein. Aber die Wegstrecke, diese 25 oder 30 Stadien, diese 20 Kilometer, die konnte man in einer Stunde bewältigen. Also von daher ist es ein bisschen verfänglich zu übersetzen, als sie nun etwa eine Stunde gerudert waren. Als sie nun eine Strecke, für die man normalerweise eine Stunde braucht, gerudert waren. So wäre es, recht. Als sie nun 25 oder 30 Stadien gerudert waren, sehen sie Jesus auf dem See dahergehen und nahe an das Boot herankommen. Und sie fürchteten sich. Er aber spricht zu ihnen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Sie wollten ihn nun in das Boot nehmen, und jetzt heißt es, und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fuhren. Der Markus sagt, Jesus wollte vorübergehen. Und vielleicht wollte Jesus vorübergehen, so wie im Alten Testament zum Beispiel Gott vorübergegangen ist an Mose. Oder er wollte so vorübergehen, wie Gott im Alten Testament dem Volk Israel vorangegangen ist durch das Meer. Und sie geführt hat. Ich kann mir es nicht anders vorstellen, wie es sonst gemeint sein könnte, dass er vorübergehen wollte. Aber als Jesus merkt, dass sie schreien und dass sie Angst haben, weil sie denken, er ist ein Gespenst und sie ihn nicht erkennen, geht er auf sie zu und spricht diese Worte des Mutes und kommt zu ihnen ins Boot. Gibt den dreifachen Zuspruch, seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Er gibt ihnen jetzt nichts Saures, gell? Sondern er verstärkt ihr Vertrauen in seine Person. Sagt, seid getrost. Und dann sagt er, fürchtet euch nicht. Aber in der Mitte von diesen beiden steht, ich bin. Wörtlich steht hier, ich bin. So wie es im Johannesevangelium viele Ich Bin-Worte geht. Und ein Jude, wenn er hört, ich bin, denkt sofort an Jahwe im Alten Testament. So hat sich Gott im Alten Testament offenbart, ich bin der ich bin. Johannes schreibt, sie wollten ihn nun ins Boot nehmen und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fuhren. Vorher haben sie 7 Stunden gerudert und jetzt nehmen sie Jesus an Bord und sogleich sind sie am Ziel. Übertragen könnte man sagen, wer Jesus in sein Leben aufnimmt, der ist schon am Ziel. Wenn du Jesus in deinem Lebensboot hast, dann bist du bereits am Ziel. Er führt seine Jünger aus der Versuchung heraus, er führt seine Jünger in die Ernüchterung hinein und er führt sie an das sichere Ufer hinüber. Er bringt seine Leute sicher ans Ziel. Aber jetzt kommt noch einmal dieser letzte Satz, diese Bemerkung, die der Markus in seinem Evangelium dazufügt. Das sagt er nicht Jesus, sondern es ist eine Anmerkung von Markus. Da heißt es, und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und verwunderten sich. Und jetzt dieser Satz, denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Das ist das vierte. Jesus fordert sie heraus zu einer tieferen Erkenntnis. Und diese Anmerkung bringt dieses Ereignis auf seltsame Weise mit diesen 12 Körben, die übrig geblieben sind in der Geschichte vorher, in Verbindung. Als wollte der Evangelist irgendwie sagen, wenn ihr das mit den Broten richtig verstanden hättet, dann hättet ihr euch gar nicht wundern müssen, dass Jesus auf dem Wasser gehen kann. Der das Brot in der Hand hat, der hat auch das Wasser unter seinen Füßen. Ist logisch, oder? Und das mit dem Brot, das kommt bei Markus später immer wieder vor. Das ist irgendwie so ein Strang, der sich jetzt in den nächsten Kapiteln im Markus-Evangelium durchzieht. Lernen aus dem, was man erlebt mit Jesus. Und immer wieder fällt der Satz, seid ihr immer noch unverständlich? In Markus 8, Vers 17, da lesen wir, da spricht Jesus jetzt mit seinen Jüngern, mit den Aposteln, habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht und denkt ihr nicht daran, als ich die 5 Brote brach für die 5000, wie viel Körbe voll Brocken ihr da aufgehoben habt? Sie sprachen zu ihm, 12. Als ich aber die 7 für die 4000 brach, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgehoben? Sie sprachen, 7. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr dann so unverständig? Sie waren nicht verständig geworden durch die Brote. Was hätten sie denn lernen sollen? Wenn er über 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen satt macht, dann ist er Gott. Und wenn er Gott ist, dann kann er selbstverständlich auch auf dem Wasser laufen. Er tut also Dinge, die nur Gott tun kann. Und im Alten Testament haben wir Stellen wie Psalm 77, wo es heißt, dein Weg, o Gott, führte durch das Meer und dein Pfad durch gewaltige Fluten und deine Fußstapfen oder deine Spuren waren nicht mehr zu erkennen. Oder Hiob 9, Vers 8, er allein spannt den Himmel aus und schreitet auf den Meereswogen daher. Im Johannesevangelium hält Jesus nach der Speisung der 5000 und nach seinem Spaziergang auf dem See, wo er zu den Jüngern kommt, hält er nachher in Kapernaum eine Rede, wo er dieses Ereignis von der Brotvermehrung auslegt, wo er erklärt, was es eigentlich bedeutet. Und da sagt Jesus, er ist der Geber aller guten Gaben, aber er ist nicht nur der Geber, sondern er ist die Gabe selbst. Und er sagt, ich gebe euch das Brot, aber ich gebe euch nicht nur das Brot, sondern ich bin das Brot selbst, das Brot des Lebens. Er gibt sich selbst. Und wenn die Jünger das verstehen, Verständnis, das rechte Verständnis von Jesus, dann haben sie einen Schlüssel für ihr ganzes Leben, für ihre Situation, für ihre Not, für jede Herausforderung. Das Neue Testament sagt, es entscheidet sich dein ganzes Leben daran, wer Jesus Christus für dich ist. Deswegen ist diese Erkenntnis so wichtig für uns. In unserem Abschnitt sehen wir Jesus als den Versorger mit Brot. Wie Moses, gell? Aber Jesus ist das Brot selbst. Und wir sehen Jesus als Beter auf dem Berg, wie Moses. Aber Jesus ist der Erfüller aller Gebete selbst. Und wir sehen ihn als Führer, wie er seine Jünger führt, durch das Wasser und auf dem Wasser geht, wie Moses. Aber Jesus ist nicht nur Führer, sondern er ist auch das Ziel. Du kannst nie hoch genug von Jesus denken. Denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote. Bist du durch das Brot des Lebens verständig geworden? Heute Morgen haben wir Abendmahl gefeiert und haben wieder die Worte gehört, wo Jesus das Brot nahm und es bricht und erreicht es seinen Jüngern und sagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und vielleicht hast du heute Morgen von Herzen gesagt, danke Herr, du bist auch mein Brot. Aber mach dieses Brot dich auch verständiger in deinem Alltag. Wie hilft dir dieses Brot in deinen Stürmen? Wie hilft es dir in deinen Kämpfen, dort, wo du keinen Millimeter vorwärts kommst? Wie hilft es dir in deiner Angst oder in deiner Gebundenheit, in deiner Sucht? Wie hilft es dir in der Schule, in der Arbeit, in deiner Familie, in deiner Krankheit? Ich denke, es ist so notwendig, irgendwo die Brücke zu haben von dem, was wir Sonntag für Sonntag hören, von der Bibelstunde zur Bibelstunde, vom Hauskreis zum Hauskreis, dass es irgendwie eine Brücke gibt in unseren Alltag, in unsere Stürme, in unsere Situationen. Wenn es diese Brücke nicht gibt, was soll mir dann das Wort Gottes? In Römer 8, Vers 32 sagt Paulus, er, Gott, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für uns alle dahingegeben hat wie einen Laib Brot. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das Wichtigste, das Gott getan hat, ist, dass er uns seinen Sohn gab. Aber das soll sich auswirken auf alle Lebensbereiche. Wie sollte er uns mit ihm, mit Jesus nicht alles schenken, was wir brauchen für alle unsere Situationen in unserem Leben? Und hier brauchen wir Jesus als unseren Führer. Wir haben gesehen, dass er seine Jünger herausführt aus der Versuchung. Das haben wir auch nötig, weil wir nicht jede Versuchung erkennen. Dann lass uns dafür beten, Herr, führe mich heraus aus den Gefahren, wo ich blind bin dafür. Das Zweite, er führt seine Jünger in eine Ernüchterung hinein. Deswegen lass dich nicht irritieren, wenn du Gegenwind bekommst. Es ist oft gut für deinen Geist, für einen besonnenen Geist. Das Dritte, er führt sie ans sichere Ufer. Wir dürfen wissen, wenn wir Jesus haben in unserem Leben, dann sind wir schon am Ziel. Und es darf uns froh und stark machen, mutig. Und das Letzte, er führt uns zu einer tieferen Erkenntnis. Und das ist irgendwo der Punkt, wo wir auch arbeiten müssen, dass wir sagen, Herr, ich möchte mehr von dir erkennen. Und es soll hineingreifen in meinen Alltag, in das Leben, in dem ich stehe. Bitte hilf mir dabei. Amen.